Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der als Sportjournalist sich seit langem mit Fußball national wie international beschäftigt und jetzt kurz nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Fußballnationalmannschaft ein Özil-Buch veröffentlicht hat. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Und herzlich willkommen.
Danke.
Sie haben hellseherische Fähigkeiten. Wie kriegt man das hin? Da tritt einer zurück und wenige Tage später kommt so ein Buch raus?
Also ich hatte gleich unmittelbar nach diesem Vorbereitungsspiel in Leverkusen ein ganz schlechtes Gefühl, dass diese Özil-Debatte in eine falsche Richtung geht.
Also
in Richtung,
vor der WM.
Genau, vor der WM.
Ja.
Das war das eine. Und das andere war, dass ich auch sportlich ein schlechtes Gefühl hatte, dass ich davon überzeugt war, dass diese Nationalmannschaft es höchstens bis ins Viertelfinale schaffen würde. Und wenn sie scheitern würde, dann würde uns dieses Thema weiter verfolgen. Ja. Also das war, von da aus habe ich noch in der Nacht nach dem Leverkusen-Spiel angefangen zu schreiben. Da war noch nicht gar nicht mit der Idee des Buches, aber das hat sich dann einfach so entwickelt.
Warum haben Sie es geschrieben? Wo liegt das Interesse an einer solchen Affäre in Ihrem Fall?
Also mich hat das einfach sehr betroffen gemacht, vielleicht auch vom Hintergrund der Entwicklung unserer Gesellschaft, in welche Richtung das gerade auch im Netz ging, was Özil anbelangt. Und ich komme selber aus dem Ruhrgebiet, kenne so ein bisschen deswegen auch die in Anführungsstrichen deutsch-türkische Community und hatte mich auch damit beschäftigt, was sich dort verändert hat in deren Denken und welche Ereignisse Einfluss auf ihre Denken auch genommen hat. Und von da aus bedurfte es jetzt nicht so großer hellseherischer Fähigkeiten, um zu sagen, das ist ein ganz schöner Sprengsatz.
Kennen Sie Mesut Özil persönlich oder Gündoğan oder andere an dieser Affäre beteiligt?
Nein, ich kenne ihn nicht persönlich, auch Ilkay Gündoğan kenne ich nicht persönlich. Ich kenne Leute, die ihm sportlich begegnet sind. Ich habe auch mal, da ging es ja nicht speziell um Mesut Özil, seinen ehemaligen Jugendtrainer Norbert Elgert kennengelernt.
Schalke.
Schalke 04, genau. Also er kommt ja... Özil, wie Gündoğan, wie auch die Altintops kommen ja alle aus Gelsenkirchen, also aus dem Herzen des Ruhrgebietes.
Wer in dieser Affäre aus Ihrer Sicht hat die beste und wer hat die schlechteste Figur abgegeben?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich denke, sag mal so, von einem Verband und von einem Verbandspräsidenten muss ich vielleicht mehr erwarten als von einem Spieler. Also insofern denke ich, dass der Verband und auch in Person von der Grill eine schlechte Figur abgegeben hat, dass es zu der Eskalation nicht hätte kommen können, wenn man zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gesagt hätte, dann wäre die Debatte vielleicht in eine andere Richtung gegangen. Hätte Özil sich möglicherweise auch anders verhalten oder hätte seine Erklärung zumindest anders schreiben müssen, als er sie geschrieben hat. Aber natürlich gibt es da jetzt nicht nur Opfer und nicht nur Täter auf der anderen Seite, sondern alle sind irgendwie beschädigt.
Diese dreiteilige Twitter-Botschaft von Mesut Özil, rhetorisch anspruchsvoll formuliert, wer hat sie geschrieben?
Die hat sicherlich seinen Berater geschrieben, oder zumindest mitgeschrieben, genauso wie die Erklärung von Herrn Grindel vom DFB auch nicht Herr Grindel geschrieben hat, sondern hat sich beraten lassen dabei. Meist auch sehr schlecht beraten lassen, vor allem was die erste Erklärung anbelangt. Aber ich denke, dass diese Erklärung von Özil schon authentisch ein bestimmtes Maß von Wut, von Frust, von Enttäuschung wiedergibt, diese Erklärung. Also insofern müssen wir sie einfach ernst nehmen und dürfen sie nicht einfach abtun, das ist der Berater gewesen.
Auf der anderen Seite, es war nicht irgendein Foto, sondern es war ein Foto zweier deutscher Nationalspieler mit einem Mann, der sein Land in eine Präsidialdiktatur verwandelt. Als Sie das erste Mal dieses Foto der drei Männer gesehen haben, es war noch ein vierter dabei, aber der ist nicht so wichtig, Özil, Gündoğan und Erdoğan. Was haben Sie gedacht?
Ich habe gedacht, das ist richtig blöd. habe ich gedacht, weil Erdoğan befand sich ja im Wahlkampf mit der AKP. Also da kann man nicht drum herum reden. Natürlich, die AKP hat das natürlich auch dann weltweit getwittert, dieses Foto. Und natürlich hat sie diese Spieler instrumentalisiert dafür. Ich habe mich vor allem über die Formulierung aufgeregt, für meinen geehrten Präsidenten, verehrten.
Das war aber Gündoğan.
Das war Gündoğan, ja. Und da habe ich mir, das war Gündoğan, das ist völlig richtig. Da musste ich mir erklären lassen dann später vom Direktor des Zentrums für Türkei-Studien in Essen, dass das dieses Possessivpronomen völlig normal ist im Türkischen. Also wenn man das nicht benutzt, ist es unhöflich. Also wenn man sagt nur der sehr geehrte Präsident. Nun ist es ja auch so in Deutschland so, dass wir schreiben Briefe an Menschen, die mit sehr geehrter ja sowieso anreden, die wir eigentlich auf dem Tod nicht leiden können. Also das ist so ein bisschen überinterpretiert worden, weil das ist völlig normal in der Türkei, sowas zu sagen.
Okay, also dieses Foto ist gemacht worden. Ich vermute, wir werden hier nicht klären können, in wessen Auftrag und wer an welcher Strippe gezogen hat, diese ganze Geschichte entstanden ist. Aber hätten Özil und Gündogan diese Affäre nicht innerhalb kürzester Zeit abräumen können, wenn sie gesagt hätten, selbstverständlich sind wir Nationalspieler dieses Landes, Deutschland, und selbstverständlich akzeptieren wir die Spielregeln dieses Landes, Deutschland, und wir wollten, um Gottes Willen, nicht den Eindruck vermitteln, als würden wir die Türkei auf dem Weg in ein anderes Land unterstützen.
Ich denke, das ist sehr schwierig, weil sie haben ja nicht gesagt, dass Herr Steinmeier, mit dem sie später getroffen haben, nicht ihr Präsident wären. Es ist, sie haben auch nicht gesagt, dass sie türkische Verhältnisse in Deutschland etablieren wollen. Also es ist nicht irgendwie eine antidemokratische Äußerung von ihnen hier bezüglich der deutschen Verhältnisse bekannt. Ich denke einfach, dass Fußballer mit solchen Sachen, auch viele Fußballer, hoffnungslos überfordert sind. Und dann verlangt man plötzlich von ihnen ein politisches Statement, wo man eigentlich vorher mal sagt, du sollst dich nicht politisch äußern. Ne? Konzentriere dich völlig auf den Fußball.
Ja.
Und das fand ich so ein bisschen unehrlich in dieser Debatte. Bei anderen.
Verzeihen Sie, da sind wir jetzt wieder bei den Beratern, die ja die entscheidende Rolle spielen, die vermutlich auch für den Termin zustande, für die Termine verantwortlich sind und letztlich auch für die Erklärungen, die hinterher veröffentlicht wurden.
Ja, aber sie haben, wie gesagt, sie haben sich getroffen und danach, was sie danach gemacht haben, war das, also speziell auch Jörg Özil nochmal in seiner Erklärung, was Fußballer immer in solchen Situationen machen, sie versuchen die Sache zu entpolitisieren. Sie sagen, es geht nicht um Politik, wir haben uns nur über Fußball unterhalten. Das sagt ja Herr Matthäus auch mal, wenn er sich mit Herrn Orban, Herrn Putin oder mit Herrn Kadyrov trifft. Und da duldet man es, bei ihnen hat man es jetzt das nicht akzeptiert, diese Erklärung. Und ich glaube, mit allem, was darüber hinausgeht, sind die Spieler, auch weil sie unmündig gehalten werden, weil sie ja eigentlich nicht politisch äußern sollen, also dass dann Grindel später gefordert hat, er solle sich dazu erklären, weil zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Fußballs, dass ein deutscher Fußballspieler sich politisch erklären sollte. Das geht, glaube ich, ein bisschen an der Realität dann auch vorbei.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Sie haben lange als Trainer, als Jugendtrainer gearbeitet. Das machen Sie nicht mehr?
Nein, Jugendtrainer mache ich nicht mehr. Ich springe mal ein, wenn irgendwo Not am Mann ist, und bin aber sonst noch in der im Abteilungsvorstand Fußball meines Heimatvereines tätig. Ja,
das ist der gute, alte, so klingt es jedenfalls, Amateurfußball, in dem sich aber möglicherweise auch schon viel verändert hat.
Da hat sich viel verändert und auch da geht es schon um Geld. Wir versuchen das allerdings doch sehr stark zu beschränken. Und wir konzentrieren uns ganz auf die Ausbildung, auf die Jugendarbeit bei uns und haben auch großen Erfolg damit.
In der Jugend dann, mit den verschiedenen Jugend,
aber wir haben auch eben eine erste Mannschaft, die mal in der Landesliga spielt und wo 80% der Spieler aus der eigenen Jugend kommen. Das ist schon ganz beachtlich für die Liga.
Ja. Mesut Özil hat über den amtierenden DFB-Präsidenten Reinhard Grindel gesagt, Zitat, ich will nicht mehr der Sündenbock sein für seine Inkompetenz und für seine Unfähigkeit. Klare Aussage.
Klare Aussage, ja, das stimmt. Ich denke, dass sich Grindel wirklich extrem unglücklich verhalten hat in der ganzen Geschichte. Also erst signalisiert er den Spielern vor der VM, dass das Thema ist irgendwo erledigt dort. Es wird auch keiner dieser Spieler aufgefordert zu einer Erklärung. Also die Gündogan gibt hier eine Erklärung ab, aber das ist seine eigene, ganz eigene Entscheidung gewesen. Ist nicht irgendwie auf Druck erfolgt und nach der WM wird plötzlich von Mesut Özil gefordert, eigentlich, wenn man genau reinhört, wenn du hier weitermachen willst, dann verlangen wir jetzt doch nochmal eine klare Erklärung zu diesem Erdogan-Gespräch. Ja. Und ich finde, das ist von der ganzen Dramaturgie her ging das überhaupt nicht.
Damit sind wir bei dem Manager des DFB oder der Nationalmannschaft, bei Oliver Bierhoff, der erst die Medien angegriffen hat. Sie würden diesen Fall Özil, Erdogan da hochspielen und pushen. Und dann nach der WM plötzlich Özil an die Wand genagelt hat.
Ja, ich glaube, man ist davon ausgegangen und so ein bisschen haben wir das vielleicht alle gehofft, weil wir wussten, was da, ich sage mal, im Unterholz sich dann aufbaut, auch an Rassismus in dieser Frage, dass wenn der Ball erstmal in Russland rollt und vielleicht schießt Özil auch noch ein Tor, dass das Ganze sich irgendwo erledigen würde. Und ich glaube, darauf hat der DFB auch gesetzt. Das ist zwar nicht der Fall gewesen. Und dann hat es anschließend, gelinde gesagt, sehr unglückliche Interviews gegeben. Die man ja sogar Korrektur gelesen hat. Das hat mich sehr gewundert, wo der Eindruck schon entstand, Mesut Özil war das große Problem und das Scheitern hängt auch ganz stark mit der Person Mesut Özil zustande.
Ja.
Und das ist, denke ich, das ist absolut nicht korrekt, ihn da so zum Sündenbock abzustempeln. Ich denke, es hat viele Faktoren gegeben, warum man in Russland gescheitert ist. Viele waren auch schon vor dieser Affäre Erdogan vorhersehbar. Und vor allem Grindel wusste, der kann jetzt gar nicht mehr diese Erklärung abgeben. Ja. Das geht gar nicht.
Also Grindel und Bierhoff haben dann natürlich auch medial gesehen ziemlich viel Kritik abbekommen. Seit geraumer Zeit, so seit 1-2 Wochen, ist Ruhe und Stille im Wald. Bedeutet das, die Affäre ist für die beiden ausgestanden?
Nein, das glaube ich nicht. Also erstmal müssen wir abwarten, auch die WM-Analyse des Bundestrainers, der sich auch ja sehr viel Zeit damit lässt, der sich auch zu dem ganzen Thema Özil ja noch überhaupt nicht geäußert hat. Und wird noch ein anderes Spiel gespielt, was immer gespielt wird, wenn die Nationalmannschaft scheitert. Das sind nämlich dann die Bosse der großen Vereine. Und auch die DFL versuchen Terrain gegen den DFB zu gewinnen. Natürlich jede Schwäche von DFB-Funktionären, von Bundestrainern ausnutzt. Das haben wir immer gehabt, wenn eine Nationalmannschaft gescheitert ist.
Wenn wir über Mesut Özil sprechen, müssen wir auch über den Bundestrainer sprechen, über Jogi Löw und das lange buddhahafte Schweigen. Erklärung?
Puh, weil er nach den Erklärungen noch suchen muss. Also ich finde es in Ordnung, dass man sagt, wir brauchen eine ganz gründliche Turnieranalyse. Und er hat auch, das wird vergessen, schon vor einem Jahr gewisse Probleme angesprochen. Da ist man so drüber hinweggegangen, die sich jetzt in Russland ganz deutlich gezeigt haben und für die er auch erstmal nicht verantwortlich ist, sondern unsere Ausbildung und so weiter und so
fort. Zum Beispiel, was meinen Sie?
Er hat angesprochen, es fehlen uns die 1-gegen-1 Spieler. Es fehlt uns Tempo. Wir müssen mehr Leute vor dem Ball statt hinter dem Ball kriegen. Das ist ja ein Problem auch für Özils Spiel gewesen, dass zu wenig Leute vor dem Ball waren und er deswegen das Spiel verschleppen musste. Also solche Sachen hat er. Es fehlen uns, das hat sich schon bei der EM gezeigt, dribbelstarke Außenverteidiger, die nicht nur flanken können, sondern auch mal diagonal in den Strafraum vordringen können.
Aber warum hat er dann ausgerechnet Sané zu Hause gelassen, der ja all diese Kriterien erfüllt?
Ja, das wohl. Ich tippe mal, es hat da Sachen gegeben, wohl in der Vorbereitung, die mit Sané, der sicherlich auch nicht einfach ist als Spieler, nicht so gut gelaufen sind und wo vielleicht auch einige Alte in der Mannschaft, Toni Kroos hat sich unter anderem ja mal sehr kritisch gegenüber Sané geäußert haben, gesagt haben, nee, das geht mit dem nicht. Da muss man aber auch sagen, dass ein Guardiola bei Manchester City diesen Spieler in den Griff bekommen hat und geformt hat. Und das kann man dann von einem Bundestrainer auch erwarten. Vielleicht hat er da auch zu viel auf die Alten gehört in der Mannschaft.
Wenn wir uns die beiden Torleute angucken, Manuel Neuer und Ter Stegen, hat Jogi Löw bei dieser Weltmeisterschaft das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt?
Also das gehört für mich zu den Dingen, wo ich sage, ich kann das nachvollziehen, was Löw im Kopf gehabt hat, weil wir sind auch mit einer Gruppe verletzter Spieler 2014 nach Brasilien gefahren und dann hat es trotzdem irgendwie geklappt. Im Zuge des Turniers waren die dann alle in Topform.
Auch mit einem verletzten Neuer?
Auch mit einem verletzten Neuer, natürlich nicht so verletzt. Also nicht mit dieser langen Spielpause, wie wir jetzt hatten, da muss man ganz, ganz klar sagen. Also die kann ich verstehen und trotzdem muss man im Nachhinein sagen, es war falsch, war das Signal, das davon ausging. War das auch gerade gegenüber den jüngeren Spielern, die sich im Training, hieß es zumindest, doch versucht haben, einen platzierschen Konkurrenz zu machen, dass das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt wird. Also diese Geschichte wurde ja immer wieder an der Person Neuer aufgehangen, vor dem Turnier, während des Turniers, nach dem Turnier. Und deswegen habe ich auch nicht ganz verstanden, dass ich jetzt neu ausgerechnet Neuer da im Fall Özil nochmal aus dem Fenster hängen sollte, weil es gibt viele Gründe für das Scheitern, warum es nicht geklappt hat. Und einer ist sicherlich auch der, dass das Leistungsprinzip tatsächlich außer Kraft gesetzt wurde.
Wobei, wenn Sie darauf ansprechen, im Falle Özil haben sich ja nur ganz wenige Nationalspieler spontan geäußert. Boateng, glaube ich, und Antonio Rüdiger. Die allermeisten haben geschwiegen und dann haben Neuer und Müller aus dem Trainingslager des FC Bayern München ein paar wachsweiche Erklärungen.
Wir haben etwas dementiert, was niemand behauptet hat. Nämlich sie haben dementiert, dass es Rassismus in der Nationalmannschaft gibt. Das hat überhaupt niemand behauptet, sondern es ging um Rassismus außerhalb der Nationalmannschaft. Ging es um Rassismus im Netz, im Stadion und in unserer Gesellschaft und so weiter und so fort. Und unglücklich fand ich von Neuer diese Bemerkung, ich verstehe, was er sagen wollte, dass es genug Spielerbedarf, die wieder stolz drauf sind, für dieses Land zu spielen. Das war eine ganz unglückliche Melodie, weil in diesem Kontext hieß das, Özil hat diesen Stolz nicht gehabt.
Herr Schulze-Marmeling, unser Außenminister Maas hat gesagt, mit Rassismus hat diese Özil-Geschichte nichts zu tun. Es handelt sich um einen deutschen Nationalspieler mit türkischen Wurzeln, der in England seine Millionen verdient. Hat Maas recht?
In der Beschreibung schon, aber die Fakten sehen dann doch da ein bisschen anders aus. Ich glaube, Herr Maas sollte mal durch Gelsenkirchen gehen und mal gucken, wie dieser Fall Özel bei deutsch-türkischen, also deutschen Jugendlichen ankommt.
Ja, mit türkischen Wurzeln.
Mit Türk, genau. Ne? Es ist ja die dritte Generation, über die wir sprechen, aber bald ist schon die vierte Generation, über die wir sprechen da. Die sehen das, glaube ich, etwas anders als Herr Maas.
Wie sehen Sie das?
Die sehen das als ein Indiz dafür, dass ein Teil der Gesellschaft sie offensichtlich will, dass ein Teil der Gesellschaft sie zweierlei Maßstäbe anlegt. Wenn so ein Özel dann Fehltritt macht, ist das eben eine Riesenkatastrophe, die sich andere leisten können. Diese Generation hat vor einigen Jahren das noch ganz anders gesehen. Die hat das so gesehen, Özel ist ein Beispiel dafür, ist eine Ikone für uns, dass wir es schaffen können in der Nationalmannschaft, dass einer von uns ein Held in der Nationalmannschaft werden kann. Und jetzt sehen sie das genau umgekehrt, dass da einer von ihnen zum Sündenbock abgestempelt wird.
Jetzt kommt aber das große Aber. Özel hat sich mit einem Mann ablichten lassen, der Menschen, die ihn kritisieren, zu Terroristen erklärt und einsperrt.
Da haben Sie völlig recht. Also da kann es keine zwei Meinungen geben. Es ist ein Autokrat. Wir müssen aber registrieren, dass leider Herr Erdogan unter dieser türkischstämmigen Community eine relativ große Anhängerschaft hat. Leute, die uns in Deutschland ganz anders wählen, also demokratisch wählen. Und da müssen wir uns fragen, womit das zusammenhängt. Und da fallen mir einfach Dinge ein, die wir vielleicht in der Mehrheitsgesellschaft nicht so richtig beachtet haben, wie die in dieser Community ankommen, wie die NSU-Morde, wie die sehr undurchgelaufene EU-Debatte, wie das Sarrazin-Buch und so weiter und so fort. Das sind so Ereignisse, die haben zu einer gewissen Entfremdung geführt, dieser Community. Und dazu, dass man dann diesen Herrn Erdogan und die türkische Heimat, in Anführungsstrichen die türkische Heimat, Özel hat sich ja damals ganz klar für Deutschland entschieden, plötzlich so als eine Art Rückversicherung betrachten.
Das aber hat sich nicht umgekehrt auch bei dieser türkischen Community so eine Art Wagenburg-Mentalität möglicherweise auch schon relativ früh ausgeprägt?
Hat sich auch. Das ist ein dualer Prozess. Nicht das eine bedingt das andere. Aber gerade was den Fußball anbelangt, gibt es eine lange Tradition von antitürkischen Rassismus, die ich selber in den 70er und 80er Jahren auch in den Stehkurven miterlebt hatte durch Stadien, wo Türke ja ein Synonym war für Ausländer. Der Ausländer war Türke, der Türke war Ausländer. Es gab ja auch nicht so viele andere Communities damals hier in Deutschland. Und obwohl da kein Türke auf dem Spielfeld war, abgesehen von Erdal Keser bei Borussia Dortmund und auch nicht auf den Rängen, also es hat eine lange Tradition und das hat man... Özel hat ja nicht erst 2018 zum ersten Mal Rassismus erlebt.
Und was er jetzt erlebt hat, das war auch in der Summe und quantitativ gesehen auffällig und auffällig stark und heftig.
Ich denke, es hat sich aufgebaut. Es hat sich aufgebaut. Es gab 2012 schon, damals bei der Europameisterschaft, gab es im Netz rassistische Hetze gegen Özel. Da hat die Familie Özel auch überlegt, ich weiß gar nicht, ob sie es gemacht hat, Strafanzeige zu stellen. Und dann 2017 bei dem Länderspiel in Prag, wo deutsche Fans skandiert haben, Ausländer raus, Özel abschieben. Also es hat sich natürlich auch vor der Folie dessen, was überhaupt in der Gesellschaft läuft, so ein bisschen aufgebaut. Und Özel war da schon immer eine besondere Zielscheibe.
Wenn wir über Rassismus beim Fußball oder auch bei dieser Weltmeisterschaft sprechen, es hat eine Geschichte gegeben, rassistische Angriffe gegen einen schwedischen Nationalspieler und in Folge ein Solidaritätsfoto der kompletten schwedischen Nationalmannschaft für diesen attackierten Spieler. Hätten Sie sich sowas auch im Falle des DFB und Özil-Gündogan gewünscht?
Also ich glaube, dann hätte man die Debatte in eine andere Richtung lenken können. Man hätte ja sagen können, unabhängig davon, wie wir jetzt denken über das Foto mit Erdogan, da haben wir alle unsere Meinung dazu, wir stellen uns ganz klar hinter unserem Mitspieler oder unserem Spieler, was die rassistischen Attacken anbelangt. Und dass diese Erklärung, die Herr Grindel nach dem Turnier oder zwei Wochen nach dem Turnier dann abgegeben hat, wenn er die während des Turniers abgegeben hätte oder unmittelbar danach, dann wäre, glaube ich, viel Luft aus der Geschichte rausgenommen worden. Das wäre ein deutliches Signal gewesen und das ist eine Sache, die ich auch überhaupt nicht verstehe, dass man dazu da nicht in der Lage war.
Okay, ansonsten, Sie haben ja auch, es ist schon eine Weile her, mal sehr akribisch recherchiert, die jüdische Vergangenheit des FC Bayern München und jüdische Vergangenheit bedeutet ja dann auch immer im Gegensatz dazu eine judenfeindliche oder eine antisemitische Gegenwart. Wie schätzen Sie das in Deutschland und für den deutschen Fußball ein?
Ja, wir haben einen steigenden Antisemitismus in Deutschland. Ja, das ist ja belegt. Auch eine steigende Anzahl von Zwischenfällen, wo jüdische Bürger attackiert werden, physisch attackiert werden. Und ich denke, dass das auch in den Fußballstadien sich irgendwann wieder manifestieren wird, leider. Also ich kenne das auch in den 70er und 80er Jahren, wo es ziemlich viel judenfeindliche Sprüche gab in den Stadien, aber auch gar keine Gegenbewegung dazu gab, sondern es wurde ähnlich akzeptiert, hingenommen, wie eben die türkenfeindlichen Sprüche. Also mit Rassismus wird immer auch Antisemitismus einhergehen.
Ja, aber da haben sich die Vereine, auch die Profivereine, glaube ich, in den letzten Jahren schon entsprechend positioniert.
Da haben sich positioniert. Also viele pflegen ja auch eine Erinnerungskultur. Es gibt ja eine ganze Reihe von Vereinen, nicht nur FC Bayern München, die jüdische Mitglieder hatten, die nach 33 ausgegrenzt wurden, die zum Teil auch in den Vernichtungslagern dann landeten. Auch gegen Rassismus haben sich die Vereine eigentlich ziemlich deutlich positioniert. Auch im Übrigen der DFB. Umso mehr erstaunt ist dann, dass in dieser ganz konkreten Situation man nicht zu einem klaren Statement in der Lage ist.
Es gibt bei den Fans auch Skinheads. Es gibt Leute, die Gewalt anzetteln und Gewalt ausüben. Und es gibt auch eine Neonazi-Szene, die sich in dieser Fangruppierung oder in verschiedenen Fangruppierungen dann auch entsprechend äußern und aufführen. Tut da der DFB genügend, ausreichend dagegen?
Also ich finde, dass in den letzten Jahren der DFB eigentlich viel gemacht hat und auch viele Vereine viel gemacht haben. Gut, man kann immer sagen, es ist noch mehr möglich und das ist ja das Phänomen, es ist auch gelungen, das Phänomen über Jahre aus den Stadien hinauszudrängen. Auch aufgrund von Fanbewegungen, die sich der ganzen Geschichte gewidmet haben. Aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen halt wiederkommt. Und bei Länderspielen war das immer eine problematische Geschichte. Also ich war beim Länderspiel in Belfast gewesen gegen Nordirland und habe da in einem Belfaster Viertel in der Nähe des Stadions dann auch eine sehr unangenehme Sektion von deutschen Fans erlebt. Also die Nationalmannschaft hat das immer ein bisschen begleitet, aber auch da war es gelungen, das in den letzten Jahren zurückzudrängen. Aber ich habe das Gefühl, das wird sich wieder stärker manifestieren.
Wenn wir über Sport, Fußball und Politik sprechen, dann erinnern wir uns auch an die WM 1978 in Argentinien und einen gewissen Berti Vogts, der gesagt hat, ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen.
Den wird er auch nicht gesehen haben, aber es gab sie. Wir haben ja eine Parallele mit Franz Beckenbauer, der in einem höheren Alter zu Katar sagt, er hätte keinen Sklaven dort gesehen, sich damit letztendlich lächerlich macht über die Berichte der Menschenrechtsorganisationen. Ich fand damals in Argentinien eigentlich schlimmer als das, was Berti Vogts gesagt hat, dass der damalige DFB-Präsident und der OK-Chef bei der WM 78, Hermann Neuberger, gesagt hat, also mit der Militärjunta haben wir einen durchsetzungsfähigen, starken Partner gewonnen. Ja. Und sinngemäß, der Südamerikaner braucht ab und an mal was aufs Haupt, um ihn wieder auf den rechten Weg zu führen.
Und jeder, der damals die Augen aufgemacht hat, wusste oder konnte sehen, wie schlimm die Menschenrechtsverletzungen in Argentinien waren.
Exakt so ist es. Es sind Zehntausende verschleppt, gefoltert, ermordet worden. Aber es verweist ja auf ein generelles Problem. Das war ein Sündenfall, Argentinien 78, aber es gibt einfach so ein gewisses Faible in den Führungen der großen Sportorganisationen für autoritäre Regime, weil diese autoritären Regime, das hat man jetzt ja auch in Russland da gesehen, einfach für einen reibungslosen Ablauf dieser Großveranstaltungen garantieren und auch besser dazu in der Lage sind, überhaupt solche Großveranstaltungen zu präsentieren, weil sie den politischen Inhalt, also was man politisch mit den Veranstaltungen anfangen kann, einfach besser verstehen.
Wobei zur Ehrenrettung der Sportjournalisten sei gesagt, dass in vielen Fällen ja auch Menschenrechtsverletzungen, ob nun in Russland oder, Sie haben Katar vorhin genannt, durchaus angesprochen und thematisiert werden.
Ja, das ist dann das Positive, sage ich mal, dass wenn in solchen Ländern Veranstaltungen stattfinden, man auch plötzlich über die Menschenrechte in diesen Ländern diskutiert. Und den Sportjournalisten möchte auch nichts vorwerfen. Es geht mir da mehr um die Funktionäre. Und da bin ich auch mal gespannt, weil der DFB hat ja gesagt in seiner Erklärung zu Özil, dass quasi das Bekenntnis zu Menschenrechten, zur Demokratie, zur Meinungs- und Pressefreiheit Voraussetzung ist, um in einer der Auswahlmannschaften des DFBs zu spielen. Das bedeutet für mich, dass es ein klares Statement geben muss der Mannschaft, bevor wir 2022 nach Katar fahren, was Menschenrechtsverletzungen anbelangt, auch Antisemitismus in der Region anbelangt und so weiter und so fort. Eigentlich kann auch ein Lothar Matthäus nicht mehr Ehrenspielführer der Nationalmannschaft sein oder er muss sich genauso dazu erklären, zu seinen Treffen mit Putin, mit Orban, mit Kadyrov, das fand ich besonders schlimm, das Treffen mit Kadyrov, wie es von Mesut Özil verlangt wird. Also da müssen dann wirklich gleich die Maßstäbe für alle irgendwie gelten.
Ja, wobei die Maßstäbe für ehemalige Fußballnationalspieler, die sich dann sozusagen als dem Volk sehr verbundene Sprecher ihrer eigenen Geschichten darstellen, schon noch ein ganz anderes Thema und eine eigene Sendung.
Ja, aber er ist ja ein Repräsentant des deutschen Fußballs als Ehrenspielführer und er ist jetzt ja auch in Nachfolge von Uwe Seeler Chef des Clubs der Nationalspieler. Also insofern kann für ihn nichts anderes gelten als für Mesut Özil.
Wenn wir über den Neuanfang im deutschen Fußball, im deutschen Profifußball sprechen, müssen wir mit denen beginnen, die aufgehört haben, die ihren Rücktritt angekündigt haben. Özil zum einen, Gomez zum zweiten. Wer folgt noch?
Ich könnte mir vorstellen, Khedira, der ja auch eine gewisse Verletzungsgeschichte noch hinter sich hat. Ich denke, dass Thomas Müller nicht von selber zurücktreten wird, aber ich sehe ihn auch als einen schwächelnden Kandidaten. Ich finde, er hat eine sehr schlechte WM gespielt und auch in der Bundesliga nicht mehr so reüssiert, wie man es von ihm gewohnt war. Aber manchen Spielern kann das auch einfach mit Müdigkeit zusammenhängen. Diese Spieler haben eine unglaubliche Zahl von Spielen absolviert in den letzten 8 bis 10 Jahren.
Auf hat sehr man dann Niveau. Toni Kroos beispielsweise auch gesehen.
Ja, Toni Kroos war, glaube ich, einfach wirklich müde. Man sah es ihm an. Der hat dreimal in Folge die Champions League gewonnen. Das heißt, er hat die Champions League immer bis zur letzten Minute durchgespielt und das zerrt einfach an den Kräften.
Beim Stab der deutschen Fußballnationalmannschaft wird sich was ändern? Muss sich was ändern?
Ich denke, man wird ihn verschlanken, diesen Stab, der wohl sehr aufgebläht ist. Und manchmal ist es nicht so gut, wenn so viele Leute irgendwie mitdiskutieren, man deren Meinung irgendwie einholen muss. Löw wird weitermachen. Offensichtlich traut er sich diesen Neuanfang zu. Ich würde es ihm auch zutrauen, weil er, glaube ich, die Fehleranalyse von ihm war schon vor der WM durchaus korrekt in einigen Teilen.
Wird einer wie Urs Siegenthaler, der Chef-Scout und Löw-Vertraute, weitermachen, der eigentlich tolle Arbeit geleistet hat über viele Jahre, dem man aber ein paar Vorwürfe gemacht hat in Zusammenhang mit den Gegnern dieser WM?
Ja, er hat das in der Vergangenheit ja exzellent gemacht. Bei dieser WM wirft man ihm halt vor, dass er nicht gesehen hat, wie die Mexikaner unserer Nationalmannschaft begegnen werden. Ich weiß es nicht, ich kann es schlecht sagen. Ich bin da nicht so drin, dass ich jetzt sagen kann, also wirklich aburteilen kann über Urs Siegenthaler, der muss gehen. Also das wäre, glaube ich, ziemlich vermessen.
Ansonsten, was das Niveau des deutschen Profifußballs angeht, haben wir uns alle möglicherweise berauscht von diesem 7:1 gegen Brasilien vor 4 Jahren ein bisschen was in die Tasche gelogen?
Ja, auf jeden Fall. Das fing schon 2013 an. Also 2013 hatten wir das deutsche Champions League-Finale Bayern gegen Borussia Dortmund. Dann hieß es, der deutsche Clubfußball wird in den nächsten Jahren den europäischen Fußball dominieren. Hat sich als Unsinn herausgestellt. Die einzigen, die noch ein bisschen reüssiert haben, waren die Bayern. Das war ja auch eine ganz besondere Situation. Barca schwächelte damals, Real Madrid schwächelte damals, die beiden Halbfinalgegner. Und das 7:1 eine ganz ähnliche Rolle gespielt. Wenn man diese ganze WM damals Revue passieren lässt, dann stellt man fest, das war nicht immer überzeugend. Man ist verdient Weltmeister geworden, aber wir sind viel zu stark auf diese 7:1 gegen Brasilien fixiert. Es ist auch eine WM gewesen, wo die Konkurrenzsituation anders sich gestaltete als dieses Jahr. Nehmen wir beispielsweise Brasilien, der Kader war dieses Jahr wesentlich stärker, als das 2014 der Fall war. Also so ein 7:1, das in 10 Spielen gegen Brasilien passiert das einmal.
Dazu kommt natürlich auch die, wie soll man es formulieren, lähmende Dominanz des FC Bayern München in der ersten Fußball-Bundesliga.
Ja, für die Liga ist es nicht gut. Die Liga hat einfach an Substanz verloren. Also es wird sehr viel da gegen den Ball, ohne den Ball Fußball mittlerweile gespielt, was sehr schädlich ist, finde ich, auch für die Ausbildung von Spielern. Und das schadet sicherlich dem Ansehen des deutschen Fußballs und wir haben gute Trainer auch verloren in den letzten Jahren.
Demnächst startet die neue Saison. Wo sehen Sie Ihren Lieblingsverein, Borussia Dortmund?
Ja, ich denke, mit dem Trainer, von dem ich sehr, sehr viel halte, Herrn Favre, hoffe ich mal vor Schalke 04.
Wir sind am Ende der Sendung. Danke, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.